Nordwestpassage.
Es wurde gewählt. In Frankreich sind die Parlamentswahlen zu Ende gegangen und im sächsischen Riesa traf sich die Alternative für Deutschland zum Parteitag. Verlor die rechtsradikale Partei Rassemblement National unter Marie Le Pen noch die Präsidentschaftswahlen gegen Macron, so gelang diesmal ein Überraschungserfolg. Altbekannte Parteien verschwanden in der Bedeutungslosigkeit und auch ein linkes Bündnis konnte auf sich aufmerksam machen. Bürgerliche Medien sorgen sich bereits um eine Polarisierung der französischen Gesellschaft. Doch hängt der Erfolg Le Pens auch mit einer stärkeren Thematisierung sozialer Themen zusammen. Gleiches gilt für jenen Teil der AfD, welcher sich zumeist in den erfolgreichen ostdeutschen Landesverbänden sammelt und unter dem Leitbegriff solidarischer Patriotismus eine ähnliche Richtung einschlägt. Doch ist die Hinwendung zur sozialen Frage von rechts keineswegs neu und kann bereits im Faschismus unter Benito Mussolini beobachtet werden. In der Realpolitik gänzlich gescheitert und weiterhin fest im Sattel einer hierarchischen, von Klassengegensätzen geprägten Volksgemeinschaft, wird weiterhin von Teilen der Rechten an den ideologischen Eckpfeilern festgehalten. Im Gespräch mit Volkmar Wölk soll es daher um die Ideengeschichte des Faschismus, dessen heutigen Widerhall in Europa und Kritik desselben gehen. Volkmar ist unter anderem Übersetzer der Schrift »Faschistische Ideologie« von Zev Sternhell, Autor im Sammelband »Das faschistische Jahrhundert« und schreibt regelmäßig für die Zeitschrift »Der rechte Rand«. Hallo Volkmar, schön, dass du heute beim Podcast dabei bist und das Thema heute soll ja ganz grob gefasst der gegenwärtige Stand rechter Theorie sein, was natürlich ein Riesenkomplex ist und wir werden wahrscheinlich jetzt auch in der Zeit nicht alles in seiner Komplexität ausfüllen können, aber wir wollen erstmal jetzt im Konkreten anfangen und jetzt ist der 20. Juni heute und am Wochenende fanden einerseits die die Parlamentswahlen in Frankreich statt, als auch der AfD-Parteitag in Riesa. Und jetzt wollen wir erstmal zu Beginn auf den AfD-Parteitag in Riesa eingehen. Die ersten Analysen haben ja angemerkt, dass der große Knall, zumindest in dieser Hinsicht, sich erst am letzten Tag gezeigt hat, als es um einen Antrag ging, wo es explizit so um die Ausrichtung in hinsichtlich EU-Politik ging, wie verhält man sich zum Ukraine-Krieg oder wie es im Antrag auch hieß, Ukraine-Konflikt. Und generell wurde festgehalten, dass das völkische Lager, was sich einst unter dem Namen Flügel gesammelt hatte, prinzipiell nach wie vor die großen Gewinner sind, die Netzwerke hinter den großen Posten ziehen und es auch gemutmaßt wurde, dass das Ganze ein Vorlauf ist für eventuell in 2 Jahren, dass dann Björn Höcke, der wahrscheinlich als einer der Köpfe dieser Bewegung gilt, dann gegebenenfalls eine führende Position einnimmt. Wie schätzt du das aktuelle Bild der AfD ein?
Erfreulich desaströs. Also gestern kurz vor dem Abbruch des Parteitages malte ein Delegierter schon das Männetekel an die Wand. Es könne sich um den letzten Parteitag der AfD überhaupt handeln vor dem endgültigen Zerfall. So weit ist es zwar noch nicht, aber wie stark die Konfliktlinien, die Bruchlinien sind, konnte man sowohl am ersten wie auch am letzten Tag des Parteitages deutlich erleben. Wenn eine Partei rund 3 Stunden braucht, um sich überhaupt über ihre Tagesordnung für diesen Parteitag zu einigen, dann ist das, glaube ich, sehr aussagekräftig. Wenn dann eine 3-Stunden-Debatte darüber geführt wird, ob ein tatsächlicher inhaltlich wichtiger inhaltlicher Antrag abgestimmt wird oder nicht, bei dem es um nicht mehr und nicht weniger als um Ihre Positionierung zu Europa geht, wovon auch abhängt bei Ihnen, ob Sie Ihre relative Isolation innerhalb der extremen Rechten Europas werden beheben können, dann deutet das auf so tiefgreifende inhaltliche Meinungsverschiedenheiten, dass die kaum zu kitten sein dürften.
Mhm.
Das heißt, mein Hauptergebnis, was ich aus diesem Parteitag mitnehme, ist die begründete Annahme, dass es jetzt nach dem Parteitag nicht als organisierte Welle, aber aus Resignation heraus zu erheblichen Austritten kommen wird. Das wird gerade in den Landesverbänden so sein, die sich selbst irreführenderweise als gemäßigt bezeichnen. Ich würde immer von etwas weniger extrem reden, weil gemäßigt gibt es in einer Rechtsaußenpartei nun mal nicht. Sprich vor allen Dingen in den Westlandesverbänden. Bei den Wahlen, ich beteilige mich da nicht an den Spekulationen, ob nun damit der Weg bereitet ist für Björn Höcke, in 2 Jahren zum alleinigen Vorsitzenden zu werden oder nicht. Für mich stellt sich das so dar, dass Höcke mit diesem Vorstand heute schon de facto Vorsitzender ist. Dieser Vorstand ist so zusammengesetzt, dass dort nichts, aber auch gar nichts, ohne ihn und gegen ihn entschieden werden wird.
Ja.
Er kann zum Beispiel auch gut damit leben, dass diese Parteistrukturkommission, an deren Spitze er wohl stehen sollte, nun nicht mehr beschlossen werden konnte. Das kann schlicht und ergreifend auch der Parteivorstand in alleiniger Machtvollkommenheit oder der Parteikonvent beschließen. Genauso kann er damit leben, dass der Antrag, das Auftrittsverbot für Kalbitz aufzuheben, gar nicht erst behandelt worden ist, weil dieses Auftrittsverbot ist damals vom meutendominierten Vorstand verhängt worden. Und natürlich kann auch der Parteivorstand ohne Parteitag dieses Auftrittsverbot wieder aufheben. Und bei den Vorstandswahlen hat es nun tatsächlich einen Durchmarsch der Leute des ehemaligen Flügels beziehungsweise der mit diesem Verbündeten gegeben. Die alte Mehrheit ist mit einer einzigen Ausnahme in alle Winde zerstoben. Diese einzige Ausnahme kommt ausgerechnet aus Sachsen. Das ist der im Landesverband unbeliebte Landtagsabgeordnete Carsten Hütter, der mit ganz knapper Mehrheit als Bundesschatzmeister wiedergewählt worden ist. Der plädiert zum Beispiel für die Ersteigerung des Kornhauses in Meißen durch die AfD als Schulungs- und Veranstaltungszentrum. Ist natürlich dann ein Renommierobjekt, auch mit einer Riesenfläche. Und natürlich ein Gebäude, eine Immobilie auch mit Renommee, mit der man was hermachen kann.
Ja.
So, aber sein Gegenkandidat vom Flügel, Emil Senze aus Baden-Württemberg, der nur ganz knapp unterlegen ist, hat in seiner Rede schon davor gewarnt, da dieses Gebäude denkmalgeschützt ist, könnte das ein Millionengrab werden.
Mhm.
Also jeder, der sich mit solchen Bauten ein wenig auskennt, wird sofort mit dem Kopf nicken und sagen, da hat der Senze recht.
Ja.
Man hat damit also einen Sündenbock vom gegnerischen Flügel als Bundesschatzmeister, der es dann zu verantworten hat, wenn die AfD in eine finanzielle Schieflage wegen dieser Immobilie kommen sollte. Also man kann es auch so sagen, man hat einen von den anderen reingewählt, weil man einen Sündenbock braucht.
Ah, okay.
Das alles deutet für mich vor allen Dingen auf eins hin. Es wird jetzt im Verlauf ein munteres Hauen und Stechen in der AfD geben.
Okay. Also du bist dann schon insofern eher optimistisch, als dass wir als Außenstehende jetzt einfach zuschauen können, wie sich da ein Teil zerfleischt. Aber es gibt ja auch, trotz dieser Prognosen, gibt es ja auch immer die Sorge, und wir sitzen beide in Sachsen, dass es natürlich trotz alledem dann eine Partei wird, die auf jeden Fall in den ostdeutschen Bundesländern nach wie vor einen großen Rückhalt genießt. Und wahrscheinlich eben auch nicht unbedingt, wenn jetzt diese Radikalisierung weiter fortschreitet. Da würdest du wahrscheinlich auch sagen, da kann man jetzt auch nicht grünes Licht geben, dass auch in dieser Hinsicht da eine Änderung ansteht, oder?
Nein, auf keinen Fall. Es ist nun mal leider so, dass auch gerade bei uns in Sachsen die jüngsten Wahlen zu den Landräten und Bürgermeistern, Oberbürgermeistern gezeigt haben, dass sogar rechts von der AfD noch Platz für eine weitere Rechtspartei ist.
Hm.
Es hat aber auch gleichzeitig gezeigt, dass die AfD so redet und genau entgegengesetzt handelt. Und dass das aber auch von ihrer Klientel angenommen wird. Was meine ich damit? Wir haben auf der einen Seite einen umfangreichen, intensiv begründeten Unvereinbarkeitsbeschluss gegenüber den Freien Sachsen gestellt. Auf der anderen Seite sind im Wahlkampf im Landkreis Leipzig intensive Formen der Zusammenarbeit mit den Freien Sachsen geübt worden. Die Freien Sachsen haben den Landratskandidaten der AfD hier unterstützt, den Landtagsabgeordneten Dornau. Bei dessen Wahlveranstaltung in Grimma, bei seiner Hauptwahlveranstaltung, stand eben nicht nur Björn Höcke mit auf der Bühne als Stargast, sondern direkt neben ihm in einer Reihe auch der Oberbürgermeisterkandidat für Grimma, der von den Freien Sachsen aufgestellt wurde.
Ja.
Also dort wurde der Schulterschluss auch bildlich geübt. Man arbeitet zusammen, man unterstützt sich gegenseitig, und nur dort, wo eine persönliche Konkurrenzsituation herrscht, kommt es tatsächlich auch zu einem Gegeneinander, wie im Erzgebirgskreis.
Mhm.
Und dort hat sich für mich dann eben gezeigt, dass für beide Parteien auch tatsächlich eine beträchtliche Klientel da ist.
Ja.
Also die AfD mit über 18% und daneben noch einmal die Freien Sachsen mit glatten 10%.
Ja.
Beide Parteien gemeinsam, wenn sie gemeinsam angetreten wären, wären zur stärksten Kraft im Erzgebirgskreis geworden.
Ja.
Vor der CDU, vor den Freien Wählern.
Ja, absolut. Na, dann lass uns vielleicht nochmal jetzt aufs Inhaltliche schauen. Wir haben ja jetzt schon ein bisschen aufgezeigt, diesen Erfolg, den es nach wie vor in den ostdeutschen Bundesländern gibt. Und wenn man jetzt das theoretisch sich anschauen möchte, dann gibt es ja häufig diese Aufspaltung, wo man sich jetzt auch streiten könnte, wie sehr das überhaupt noch trägt, in den wirtschaftsliberalen, liberal-konservativen Flügel, der dann gerne mal den westdeutschen Verbänden nachgesagt wird, als auch einen Flügel, der sich völkisch, aber auch immer mit einer bewussten Komponente, dass man sich in sozialen Fragen äußert, der dann eher den ostdeutschen Verbänden zugesprochen wird. Und es gab jetzt zumindest vor einiger Zeit ja den Versuch, unter dem Begriff des solidarischen Patriotismus dem Ganzen auch einen Leitbegriff zu geben. Und aus dem Lager heraus wird sich ja auch häufig positiv darauf bezogen, um dann auch später dann nochmal den Bezug zu Frankreich herzustellen, einerseits zu den Rassemblement National unter Le Pen, als auch eben unter der Peace von in Polen, wo ja insbesondere die staatliche Unterstützung für Familien häufig positiv hervorgehoben wird. Genau, das ist so ein bisschen diese Diskussion, die es da halt gibt. Und ich würde jetzt gerne von dir wissen, kannst du vielleicht nochmal dieses Konzept des solidarischen Patriotismus, auf den sich ja unter anderem auch ein Björn Höcke beruft, nochmal ein bisschen darlegen? Und im direkten Kontrast, wenn man das so sehen möchte, zu diesem, wie gesagt, wirtschaftsliberal, liberal-konservativen Lager aufzeigen, von welchen jetzt die größere Gefahr insofern ausgeht, als dass es halt mehr Leute bestimmt. Ich frage das nämlich ein bisschen auch deswegen, weil ich das ein bisschen beobachten konnte bei der Wiederwahl von Friedrich Merz, der immer als so ein neoliberaler Ideologe galt. Und viele meinten nach seiner Wahl, dass er auch da ein bisschen zurückgekommen ist und man ja den Eindruck gewinnen könnte, vielleicht diese Freiheitsversprechen, die es da noch vielleicht vor 20, 30 Jahren gab mit Privatwirtschaft etc., dass das halt wirklich eben wenig zieht und man eben wirklich zunehmend auch schauen muss, wie bedient man auch soziale Fragen. Das wäre so, ja, vielleicht kannst du darauf mal was sagen.
Ja, 30 Jahre Herrschaft des Neoliberalismus. Und jetzt, egal unter welcher Partei und in welcher Regierungskonstellation, haben dieses Freiheitsversprechen durch den Neoliberalismus natürlich ad absurdum geführt. Es ist für alle Leute, die diese 30 Jahre bewusst durchlebt haben, schlicht und ergreifend unglaubhaft geworden, wenn sie nicht selbst zu den Profiteuren dieses Freiheitsversprechens gehören, sprich, wenn sie nicht zur besitzenden Klasse gehören. Es heißt also, auf einen verlierenden Gaul zu setzen, wenn man damit weiter Politik machen will.
Ja.
Genau das haben natürlich auch Teile der extremen Rechten verstanden. Und eine extreme Rechte, die sich präsentieren will als Systemopposition, als Fundamentalopposition gegen die, wie Sie es nennen, Altparteien, sprich gegen all die Parteien, die in den letzten 30 Jahren regiert haben, sind natürlich auch gezwungen, alternative Konzepte in der Wirtschafts- und Sozialpolitik vorzulegen. Das kann nun unterschiedlich ausgebaut werden. Was bei uns dann bei der extremen Rechten als Wirtschaftsliberalismus verkauft wird, ist in aller Regel nicht eben der reine Wirtschaftsliberalismus, so wie wir ihn kennengelernt haben, sondern es ist eigentlich eine Fortsetzung des alten Ordoliberalismus im Gefolge von Leuten wie Wilhelm Röpke und ähnlich.
Mhm.
Das heißt, die unbeschränkte Freiheit für die wirtschaftlich Besitzenden wird aber ergänzt durch eine Politik des starken und harten Staates im Bereich der Innen- und Sicherheitspolitik. Also wirtschaftliche Freiheit wird auf der anderen Seite der Medaille ergänzt durch eine Politik einer, ich nenne es mal, autoritären Demokratie.
Ja.
Die zwar noch formal alle Elemente der Demokratie besitzt, aber in Wirklichkeit nur eine Form des autoritären Staates ist.
Ja.
Auch damit provoziert man natürlich im eigenen Lager, aber auch Gegenkräfte. Und auch die hat es historisch innerhalb der extremen Rechten natürlich immer gegeben. Heute, du hast es erwähnt, gibt es dafür dieses Schlagwort des solidarischen Patriotismus, was vor allen Dingen hierzulande durch den neurechten Benedikt Kaiser vom Institut für Staatspolitik geprägt wird und das durch Björn Höcke als dessen Stichwortgeber de facto Kaiser immer wieder wirkt, aufgegriffen und popularisiert wird in der AfD. Nun ist dieser Begriff des solidarischen Patriotismus zwar eine Wortneuschöpfung, knüpft aber an ältere Sachen an. Und ich will hier nur erinnern an den alten Republikanerchef Franz Schönhuber, der schon zu seiner Zeit als Vorsitzender der Republikaner, also vor gut 30 Jahren, das Schlagwort des Sozialpatriotismus in den Raum geworfen hat.
Okay.
Gemeint war damit das Gleiche. Wir müssen das Soziale und das Nationale zu einer Symbiose miteinander verschränken. Schönhuber hat, als er diesen Begriff geprägt hat, nochmal ausdrücklich verwiesen auf seine Zeit bei der SS-Division Charlemagne, die ja, wie der Name schon sagt, hauptsächlich aus französischen Freiwilligen bestand. Dort habe er eben auch französische Ansätze kennengelernt, die ihn zu dieser Idee gebracht haben. Nun muss man wissen, diese SS-Division Charlemagne speiste sich hauptsächlich aus Angehörigen einer nationalbolschewistischen Partei, die damals die größte Formation der extremen Rechten in Frankreich war, den Parti Populaire Français, unter dem ehemaligen kommunistischen Spitzenfunktionär Jacques Doriot. Das war also der Bezugspunkt für Schönhuber. Benedikt Kaiser geht zurück, indem er immer wieder auf den französischen faschistischen Schriftsteller Pierre Drieux-La Rochelle verweist, der genau den gleichen Ansatz vertreten hat. Faschismus geht nur als soziale Bewegung, und zwar im doppelten Sinne des Wortes. Also er muss sozial wirken, und er muss aber eine breite gesellschaftliche Bewegung sein. Der Parteicharakter ist dabei unwichtig, sondern der Bewegungscharakter ist wichtig. Und wie es der Zufall so will, Pierre Drieux-La Rochelle war gleichzeitig einer der Chefideologen des Parti Populaire Français, auf den auch Franz Schönhuber zurückgreift. Wir kommen damit also bei beiden, die versucht haben, diese Begrifflichkeit in Deutschland zu etablieren, auf die gleiche Quelle zurück, nämlich auf den französischen Faschismus. Und wenn ich jetzt in dieser französischen Geistesgeschichte noch ein Stück weiter zurückgehe, also in jene Zeit, in der es Faschismus noch nicht mal als Wort gab, sprich in die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg, dann stoße ich auf die erste faschistische Gruppierung, damals noch in Form einer Art von Denkzirkel. Und da ist das genau als der ideologische Kern einer künftigen antidemokratischen Umgestaltung der Gesellschaft herausgearbeitet worden. Ich meine den Cercle Proudhon, benannt nach dem anarchistischen Theoretiker Pierre-Joseph Proudhon. Der kam zustande als Idee des Gründers, Vordenkers und Führers der damals größten französischen antidemokratischen nationalistischen Organisation der Action Française. Der sagte nämlich, wir verstehen uns als Action Française als integrale Nationalisten. Integrale Nationalisten bedeutet schlicht und ergreifend, der absolute Ausgangspunkt unseres Denkens und Handelns ist die Nation, die Vollständigkeit der Nation, und alles andere leitet sich aus diesem Theorem ab. Wie können wir aber es als integrale Nationalisten zulassen, dass ein Drittel des Volkes, nämlich das Proletariat, aus der Nation ausgegrenzt wird, nämlich sozial ausgegrenzt wird? Seine Schlussfolgerung: Wir können nur dann wirklich uns als integrale Nationalisten verstehen und begreifen, wenn wir mit den alten Eliten brechen, mit dem Besitzbürgertum, und als Nationalisten die soziale Frage für uns entdecken. Wir sehen an dieser Stelle schon die Ähnlichkeiten mit Benedikt Kaiser, mit dem historischen französischen Faschismus und mit Franz Schönhuber.
Ja.
Und um das umsetzen zu können und Bündnispartner zu finden, kam es zu einer bis dahin unglaublichen Koalition, nämlich einem Zusammenwirken mit den wesentlichen Denkern und Journalisten und Funktionären der damals wie heute größten französischen Gewerkschaft, der CGT, die damals noch revolutionär-syndikalistisch ausgerichtet war. Also an Leuten wie Georges Sorel und so, und dessen engste Schüler arbeiteten eben dort auch mit. Was hatten die für ein Interesse an einem solchen Bündnis? Linke, die plötzlich mit erklärten Nationalisten zusammenarbeiten, wo doch Nationalismus und links in meinem Verhältnis wie Feuer und Wasser sind.
Ja.
Die gingen von folgender Überlegung aus. Als revolutionäre Linke, und als solche verstand sich die CGT, wollen wir den Bruch mit dem System und die Überwindung des Systems. Wir kommen dabei, wir gewinnen zwar Mitglieder, die proletarischen Organisationen werden stärker, aber vom revolutionären Sturz des Systems sind wir eigentlich weiter entfernt denn je. Denn dieses Proletariat organisiert sich zwar gewerkschaftlich und kämpft ordentlich auf der betrieblichen Ebene, aber es fordert nicht weiter die ganze verdammte Bäckerei, sondern begnügt sich mit einem Stück vom Kuchen. Sprich, es lässt sich auf Parteien ein, die französischen Sozialisten damals, und es lässt sich überhaupt auf die parlamentarische Demokratie ein. Und diese parlamentarische Demokratie wurde als Gegner begriffen. Die Schlussfolgerung war, wir brauchen Verbündete, die wie wir die parlamentarische Demokratie bekämpfen. In diesem Diskussionsprozess mit genau diesem Bündnispartner, der Action Française, entdeckte dann dieser Teil der CGT für sich ein neues revolutionäres Subjekt. Nämlich das Proletariat war ja als revolutionäres Subjekt unbrauchbar geworden, weil seine Aufgabe, nämlich die Revolution zu machen, einfach nicht erfüllt hat. Und das neue revolutionäre Subjekt war nämlich genau die Nation. Der Begriff der proletarischen Nation, der unterdrückten Nation wurde erfunden. Und natürlich war Frankreich eine solche unterdrückte Nation, weil nach dem verlorenen Krieg gegen Deutschland gab es wirtschaftliche Schwierigkeiten und so weiter und so fort. Damit haben wir eigentlich das Grundmuster aller faschistischen europäischen Bewegungen aufgezeigt, bereits im Jahr 1911. Als ich dann zunächst in Italien die dortige faschistische Partei herausbildete, war es genau das gleiche ideologische Grundmuster, was ich jetzt hier für Frankreich geschildert habe, was zum Tragen kam. Das heißt, faschistische Parteien haben immer ganz bewusst, weil sie Nationalisten sind, die soziale Frage als ein wichtiges Element mit in ihrer Programmatik. Von orthodox-marxistischer Seite ist das oft als soziale Demagogie beschrieben worden, wie hoffentlich klar geworden ist aus meinen bisherigen Ausführungen, handelt es sich aber nicht um Demagogie, sondern um ein grundlegendes ideologisches Theorem, um ihre feste Überzeugung. Heutzutage findet das auf dieser Seite seinen Niederschlag in Aussagen wie sozial geht nur national.
Ja.
Haben wir von der NPD öfter gehört. Oder um ein anderes abschreckendes Beispiel zu bringen, eine gewisse Sarah Wagenknecht, die sagt, der Sozialstaat ist nur auf der nationalen Ebene umsetzbar und vorstellbar. Im Endeffekt ist das genau das Gleiche. Also ich könnte nicht nur Björn Höcke hinter diesem Schlagwort des solidarischen Patriotismus fassen. Ich könnte genauso gut eine Sarah Wagenknecht dorthin fassen.
Ich finde es interessant, weil das macht dann vielleicht auch noch mal die Widersprüchlichkeit ja aus. Du hast ja jetzt so als eine der Urväter diesen Cercle de Proudhon benannt. Und ich stecke jetzt nicht ganz in der Theorie von Proudhon drin, aber du hast erwähnt, er ist eigentlich eher als ein Anarchist bekannt. Und sein wahrscheinlich bekanntester Satz ist ja, Eigentum ist Diebstahl. Und ich fand es ganz interessant, weil du jetzt auch den Bogen schon zu Italien geschlagen hast. Also wie sich das dann aber konkret dann ausgestaltet, weil das finde ich ja nach wie vor eben diese riesige Widersprüchlichkeit. Einerseits zu meinen, man spricht sozusagen soziale Fragen halt an, aber sowohl bei Mussolini konnte man ja schon gleich zu Beginn beobachten, wie der ungemein von großen Unternehmen des Landes als auch vom Klerus eine unglaubliche Unterstützung stattfand und schon in den ersten Machtkonstellationen, wo Mussolini eine größere Rolle gespielt hatte, konnte man halt sehen, wie sozusagen die proletarischen Massen völlig hinten runtergefallen sind, wo dann sich in der konkreten Ausgestaltung und sei es nur die Löhne sich überhaupt nichts bewegt hatte. Das ging eigentlich eher noch weiter bergab. Und ich kenne das in der Diskussion mit Leuten, die wahrscheinlich eher AfD-nah sind, ganz oft, wenn die ihren Groll haben, geben so linke Theorien, die eben das Proletariat und eben die klassenlose Gesellschaft anstreben und dann im Gegenzug eher so einen Fixpunkt mit einer Nation befürworten, halt eben meinen, damit kann man emotional die Leute besser abholen. Und die Hoffnung bei denen in ihrer Theorie besteht dann häufig, wenn dann so ein Fixpunkt Nation geschaffen ist, dann ist halt so ein Identifikationsmerkmal untereinander hergestellt und dann ließe sich auf dieser Ebene dann auch vermutlich in deren Agenda häufig soziale Fragen besser behandeln, weil da eben dieses Gemeinschaftsgefühl hergestellt wird. Ich finde es ja nur interessant, weil das eben in der konkreten Ausgestaltung, wenn man in die Geschichte schaut, halt nie so stattgefunden hat. Und ich sehe da eigentlich generell, selbst in diesen sogenannten linken Flügel, da häufig einfach nach wie vor ja, und das würden Sie ja auch gar nicht abstreiten, so eine ganz klare Hierarchie, die manifest wird in der Gesellschaft oder in der Gemeinschaft. Von Gesellschaft weiß ich gar nicht, ob da überhaupt noch die zu sprechen ist. Und da ja eigentlich ganz klar ist, sozusagen, es gibt halt führende Leute und es gibt halt eben sozusagen das, die arbeitende Masse und jeder soll an seinem Platz bleiben. Also da sehe ich halt irgendwie immer so eine riesige Widersprüchlichkeit da drinne, wenn man sich das in der Geschichte anguckt. Und würdest du das bestätigen, dass das am Ende eigentlich alles immer nur so Kopfgeburten sind, die sich am Ende nirgendwo eigentlich manifestiert haben?
Ja und nein, aber auch beim Ja mit der Einschränkung, das ist letztlich unwichtig und lässt sich auch theoretisch aufbröseln. Also ich spiele jetzt mal für 5 Minuten den Faschisten und sage klar, diese Kritik, dass die faschistischen Ideale im faschistischen Italien durch die Faschisten nicht umgesetzt worden sind, trifft zu. Und in gewisser Hinsicht muss man sagen, also wohlgemerkt, ich gebe jetzt die Argumentationslinie von faschistischer Seite wieder, dass die faschistische Partei unter Mussolini den Faschismus während der faschistischen Ära verraten hat, während dieser 20 Jahre. Und deshalb beziehen sich heutige Adepten des Faschismus, übrigens genauso wie die Ideologen der neuen Rechten, nie auf den Faschismus an der Herrschaft, sondern immer auf die Phase des Faschismus in der Bewegung. Also, positiver Bezugspunkt ist die Herausbildungsphase des italienischen Faschismus bis zum Marsch auf Rom und dann wieder die Phase ab 1943, beginnend mit dem Sturz von Mussolini und der, wichtiger Name, Gründung der italienischen Sozialrepublik, dem RSI, wo, wie die Faschisten sagen, zu den faschistischen Ursprüngen und den faschistischen Idealen zurückgekehrt wurde. Es ist nun mal einfach so, an dieser Argumentation ist auch was dran. Den Charakter einer politischen Ideologie und einer politischen Bewegung erkenne ich am besten und am unverfälschtesten in ihrer Ursprungsphase. Weil dann ist sie noch nicht gezwungen, Kompromisse einzugehen, Bündnisse zu schließen, Programmpunkte aufzugeben oder zu verwässern, weil man ökonomisch und/oder politisch von anderen Gruppen abhängig ist. Dort sehe ich also, was den Gründern und den Leuten, die damals dazustoßen, das eigentlich Wichtige ist. Verfestigt sich das Ganze zur Herrschaft, dann brauche ich ein Bündnis mit den alten Eliten und dann findet auch eine Veränderung sowohl der Ideologie wie auch der Praxis statt. Also entscheidend ist der Un oder ich übersetze es jetzt mal wieder auf links. Kein vernünftiger Mensch käme doch auch auf die Idee, die kommunistische Ideologie aus der stalinistischen Praxis in der Sowjetunion zu erklären.
Ja.
Das mache ich aber, wenn ich versuche, den Charakter des Faschismus aus der Herrschaft der NSDAP in Deutschland oder der faschistischen Partei in Italien zu erklären. Das ist meiner Meinung nach, und ich folge da Leuten wie vor allen Dingen dem israelischen Historiker Zev Sterne oder auch dem Briten Roger Griffin, eine unzulässige Vorgehensweise, die zu analytischen Verzerrungen der Faschismustheorie führt. So, jetzt habe ich zugestandenermaßen den Faden ein wenig verloren. Könntest du mich nochmal auf die Frage zurückführen?
Na, mir ging es jetzt halt darum, naja, dass es halt eben diesen Bezug gab einerseits zu Proudhon und ich es auf jeden Fall bei allem ideellen Anspruch halt nie verwirklicht sehe, dass eben da tatsächlich in irgendeiner Form ein Ausgleich stattfindet, auf einer Ebene von Gerechtigkeit, wie die sich dann beispielsweise im Lohn ausdrückt. Und das, gut, du hast jetzt schon so ein bisschen eine Antwort geliefert, dass man sich dann eher so auf diesen Bewegungscharakter orientiert. Ist natürlich auch eine, gelinde gesagt, sehr einfache Argumentation. Also ich meine, von der Warte aus könnte ich mir dann sozusagen von rechts auch jedes Mal an alles abbügeln und sagen, na, weißt du, was damals dann irgendwie mit der Sowjetunion irgendwie vonstatten ging, das hat mit meiner Vorstellung, wie das vielleicht rätekommunistisch sich gestaltet hat und dann spätestens in Kronstadt 21 niedergeschossen wurde, das hat damit halt irgendwie gar nichts zu tun. Aber da würde ich mir ja auch ein bisschen was vormachen, wenn ich halt sage, okay, gut, ich muss mich schon damit auch auseinandersetzen, was aus solchen Ideen heraus erwachsen kann, weißt du? Das ist natürlich irgendwie, finde ich, eine sehr einfache Argumentation, wenn das von rechts dann immer so aufgespaltet wird. Aber naja, bei NSDAP, Hitler, da müssen wir wahrscheinlich nicht lange diskutieren. Da wird immer versucht, da so einen Bogen drum zu machen und dann eben mit Begriffen wie konservative Revolution auch aufgezeigt, dass es selbst davor Persönlichkeiten gab, die damit nicht so geliebäugelt haben. Aber ich finde es zumindest eben bei Mussolini eben schon immer sehr interessant, weil auch selbst eben in den ersten konkreten Ausgestaltungen, wo da eine Macht da war, unglaublich viel über Bord geworfen wurde, was so hinsichtlich sozialer Frage immer mal propagiert wurde. Also wo man selbst sagen könnte, okay, das ist so diese Anfangszeit, da geht man vielleicht noch recht großspurig ins Parlament und das wurde aber irgendwie gefühlt alles irgendwie fallen gelassen und das hat sich natürlich manifestiert und trotzdem gibt es ja zum Beispiel, da könnte man auch wieder den Bogen zur neuen Rechten heute schlagen, wird sich ja heute nach wie vor zum Beispiel von einer Gruppierung wie Casa Pound für meine Begriffe ja auf die gesamte Zeit von Mussolini positiv bezogen. Also du kannst mich gerne korrigieren, aber da habe ich das noch nie so rausgehört, dass da so in Phasen unterteilt wird und die sind ja für meine Begriffe nach wie vor auch hat einen ganz großen Vorbildcharakter, gerade für eben Leute wie zum Beispiel eben Benedikt Kaiser und dieses Milieu, was ja auch neben Parteipolitik auch immer ganz stark dieses kulturelle Vorfeld und was dann immer gerne als Metapolitik so intellektuell ummantelt wird, bezeichnet wird. Oder? Also wie würdest du das sehen?
Also gerade Casa Pound, die sich ja selbst als Faschisten des 21. Jahrhunderts bezeichnen, da ist bei deren Ideologen, die verteidigen natürlich den Faschismus insgesamt gegen die antifaschistischen Kritiker. Aber wenn du jetzt, und das gibt es bei denen auch, ihre theoretischen Schriften nimmst, die Bücher von einem Adrianus Kianka zum Beispiel, da siehst du ganz deutlich, dass der positive Bezug, die Leute, die sie immer wieder hervorheben, die theoretischen Ansätze, die sie selbst verfolgen, das sind die Theoretiker und Praktiker der Bewegungsphase des Faschismus und oder die in Anführungsstrichen linksfaschistischen Kritiker innerhalb der faschistischen Partei, Leute wie Nicola Bombacci, ein ehemaliger Kommunist, der sogar als der Lenin von Modena bezeichnet wurde, der zu Mussolini übergegangen ist und der genau weiterhin dieses revolutionär-syndikalistische Programm vertreten hat. Oder Leute wie der hierzulande wirklich kaum bekannte, aber sehr einflussreiche Stanis Ruinas, der schon in der unmittelbaren Nachkriegszeit über seine Zeitschrift und die dort herum gruppierten rund 30.000 Leute in Lesezirkeln oder in örtlichen Gruppen organisierten Leute gesagt hat, wir müssen mit dem Faschismus an der Herrschaft brechen, gerade weil wir Faschisten sind und die faschistische Herrschaft ein Verrat am Faschismus war.
Okay.
So, das war also in der Zeit ab 45, also nach dem Ende des Faschismus, in einem antifaschistisch geprägten Italien. Und nun komme ich wieder auf die Widersprüchlichkeiten und die Schwierigkeiten der theoretischen Einordnung auch von links dabei. Dieser Stanis Ruinas mit seinen Leuten argumentierte vehement antikapitalistisch. Er argumentierte aber auch zum Beispiel vehement anti-amerikanisch. Und die stellten fest, huch, wir haben ja eine ganze Reihe Gemeinsamkeiten mit der damals noch stalinistisch geprägten kommunistischen Partei Italiens. Und obwohl es bereits den MSI als neofaschistische Partei gab, gab es dann von dieser einflussreichen rechten Zeitschrift einen Wahlaufruf für die italienische kommunistische Partei und eine ganze Reihe Leute, Funktionäre dieser losen Organisation um die Zeitschrift herum, sind Mitglieder der kommunistischen Partei geworden mit ausdrücklicher Billigung eines so bekannten Funktionärs wie Togliatti.
Mhm.
Also man hat das eben auch als antifaschistischen Schritt begriffen, diese alten Faschisten in eine antifaschistische Partei zu integrieren.
Mhm.
Grund waren aber eben auch tatsächlich ideologische Übereinstimmungen, wie zum Beispiel der vehemente Anti-Amerikanismus, der vehemente Antiliberalismus und natürlich der Antikapitalismus. Insofern hat man die nicht mehr als faschistische Gegner, sondern als antikapitalistische Verbündete begriffen. Und der positive Bezug auf die italienische Nation war ebenfalls bei beiden Gruppierungen gegeben. Deshalb ist meine Aussage immer, zur Faschismustheorie und zur Kritik des Faschismus gehört notwendigerweise auch immer linke Selbstreflexion und das Hinschauen, wo haben wir möglicherweise selbst einen Anteil durch Fehler, ideologische Unschärfen oder sogar ideologische Überschneidungen.
Ja, absolut, da bin ich voll bei dir. Ich finde deswegen ja auch, weil ich jetzt auch kein Riesenfan bin von parlamentarischer Demokratie in dieser Hinsicht, als dass es das Ende der Geschichte ist und es keine Form abseits davon geben kann und darf, finde ich eben auch die Auseinandersetzung natürlich ungemein wichtig, weil ich natürlich da eben auch anerkennen muss, für einige Teile ist das Parlament per se eine Schwarzbude und genau, mit eben diesem Bewegungscharakter, den man ja teilweise eben auch von linksradikalen, autonomen Zusammenhängen ja häufig kennt, also dass da in eine Hoffnung drinne gesehen wird, aber natürlich mit gänzlich anderen Kriterien, die für eine Gesellschaft gesetzt werden. Aber Genau, ich finde es ganz interessant. Du hast jetzt einige Bogen geschlagen und es ist nur, das möchte ich nur erwähnen, ganz interessant, weil sich das ja eben wirklich dann immer länderübergreifend durchsetzt. Also ich hatte gelesen, dass jetzt zum Beispiel beim AfD-Parteitag, da fand sich beim Stand der Jungen Alternative, fand sich die Neuauflage von Alain de Benoist, der einer der führenden intellektuellen Köpfe dieser theoretischen Ansätze gilt aus Frankreich, lag halt am Stand der Jungen Alternative rum. Und das Buch wiederum geht auf einen Verlag heraus, Jung Europa Verlag, wo eben auch eben Benedikt Kaiser stark involviert ist, auch Bücher rausgebracht hat und der wahrscheinlich in Deutschland gerade so der führende Verlag ist, der eher so einen Bewegungscharakter nochmal mehr stark macht, als das vielleicht bei einem Antaios Verlag ist. Und da lässt sich auf jeden Fall, lassen sich da natürlich ständig diese Fäden ziehen, die es da überall gibt. Und ich möchte ganz zum Schluss nochmal auf Frankreich zu sprechen kommen, weil ich hatte ja eingangs schon erwähnt, auch dort haben die Parlamentswahlen jetzt stattgefunden, die insofern nochmal ein bisschen in einem anderen Licht stattfanden, als dass es da jetzt das erste Mal so ein linkes großes Bündnis gab. Heute, Stand heute, zweiter Wahlgang, war zumindest aber auch eher die Erkenntnis, so wie ich es gelesen habe, dass überraschend trotz alledem der Rassemblement National dann doch eher als der große Überraschungserfolg galt. Und ich gehe jetzt nochmal ganz kurz auf Frankreich im Allgemeinen an. Ich finde, Frankreich ist natürlich ein super spannendes Land in dieser Hinsicht, als dass es für eine radikale Linke auch, die, wie ich schon eben erwähnt habe, eben auch auf Politik oder Antipolitik abseits des Parlaments schaut, natürlich immer eine große Anziehungskraft bildet, insofern als die Demonstrationen gerade dort im sozialen Bereich gerne mal sehr viel massenhafter getragen werden, die Streiks werden sehr viel offensiver getragen. Und was ich immer in allen Analysen raushöre, ist natürlich so eine Sorge, was da auf der Straße stattfindet, die ist da viel größer gegeben als hier. Ich habe hier ganz oft den Eindruck, dass das jetzt nicht so besonders wehtut und auch nicht so vehement registriert wird, was da auf den Straßen stattfindet in einigen Parlamenten. Und da hat man so die Sorge, dass das, was da auf der Straße sich zusammenfindet und dass sich das vielleicht auch in Ausschreitungen dann niederschlägt, da ist einfach so eine allgemeine Sorge viel größer gegeben. Andererseits ist es eben auch für eine radikale Rechte, so wie ich das lese, ein Land mit einer hohen Anziehungskraft, weil man wohl von den Debatten her teilweise sehr viel größere Kanäle hat, viel freier auch darüber gesprochen werden kann, über bestimmte Ansätze. Und zumindest bei den Präsidentschaftswahlen ja auch beobachtet konnte, dass sich gut ein Drittel von, muss man dazu sagen, einer recht geringen Wahlbeteiligung sich ja schon auch für eine Le Pen oder gar für einen Zemmour dann halt begeistern konnte. Und ja, vielleicht gehst du noch, mich würde es ein bisschen interessieren, ich weiß, es ist jetzt super oberflächlich, aber vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen auf dieses Faszinosum Frankreich so eingehen. Was macht da vielleicht auch diesen Reiz aus an so diesen Texten, die von dort kommen, dass die eben gerade von rechts so stark rezipiert werden? Und das wirklich als allerletztes, man darf natürlich bei allem auch nicht vergessen, dass das ganze System, welche Macht ein Präsident erfüllt und wie diese Partizipation im Allgemeinen stattfindet, sich nochmal ganz anders gestaltet als in Deutschland. Das darf man bei all dem immer nicht vergessen. Aber vielleicht gehst du nochmal so ein bisschen auf dieses Faszinosum Frankreich ein.
Ja, Faszinosum Frankreich trifft es. Und ich fange mit einem Unterschied zwischen Frankreich und Deutschland erstmal an, der sich nebensächlich anhört, aber von enormer Wichtigkeit. Wenn bei uns im Stadion einfach dann Deutschland gegrölt wird, oder es lebe Deutschland oder sonst sowas, dann haben wir in Frankreich einen Zweiklang, der dem entspricht, nämlich Vive la France, Vive la République. Beides gehört untrennbar zusammen. Und zwar für die Rechte wie auch für die Linke. Frankreich wird stets als die Republik verstanden. Der Bezugspunkt ist immer die revolutionär durch die große bürgerliche Revolution von 1789 errungene Republik. Das ist das, was alle erstmal eint. Und dann ist es selbst für die extreme Rechte, wie den Rassemblement National von Marine Le Pen, wirklich selbstverständlich über Jahrzehnte gewesen, dass in ihrem Zentralkomitee auch Leute arabischer Herkunft sitzen, dass dort auch Juden sitzen und dass dann dort auch Black People of Color sitzen. Weil sie alle haben die französische Staatsangehörigkeit und sind in diesen Augen auch der extremen Rechten damit natürlich Franzosen, die sich hinter der Sache der Nation zusammenfinden. Also etwas ganz anderes, schon vom Ansatz her, als es beim völkischen Nationenverständnis in Deutschland der Fall ist. Und dieses völkische Nationenverständnis ist ja nicht nur bei der extremen Rechten verankert, sondern das ist eben auch in den bürgerlichen Parteien so. Dass Deutscher ist oder Deutsche ist, wer hier lebt, dass diese Aussage macht einen ja hierzulande schon automatisch zum Linken. In Frankreich würde mit der Schulter gezuckt, egal ob links oder rechts, und sagen, was erzählst du uns hier Selbstverständlichkeiten? Natürlich ist das so. Also, wir haben auch im französischen politischen Denken schon mal grundsätzliche Unterschiede. Wir haben sie auch im französischen politischen System. Dass, wenn ich etwas erreichen will, außerparlamentarische Massenbewegung quasi erforderlich macht. Du hast selbst schon angesprochen, die ungeheure Machtfülle des Präsidenten. Du hast aber auch mit dem reinen Mehrheitswahlsystem eine Vorgehensweise, die praktisch Demokratie und gerechte Machtverteilung praktisch verunmöglicht. Ich mache es am Beispiel der aktuellen Wahlen fest. Gestern im zweiten Wahlgang hat dieses linkssozialdemokratische Wahlbündnis, Neue Ökologische und Soziale Volksunion nennt sich das, 32,6% bekommen. Das hatte 142 Sitze als Ergebnis. Das Wahlbündnis des Präsidenten hat ganze 6% mehr an Stimmen bekommen.
Mhm.
Das bedeutet aber fürs Parlament 104 Sitze mehr. Andererseits, die Konservativen haben 25,3% weniger erreicht als dieses Linksbündnis, aber nur 78 Sitze weniger.
Hm.
Diese gut 7%, die die bekommen haben, hat zu 64 Sitzen geführt. Der Rassemblement National wiederum hat über 17% bekommen, also 10% mehr als die Konservativen. Und das hat nur in Anführungsstrichen für 89 Sitze gereicht. Zu diesem undemokratischen System der Demokratie gehört auch, dass es eine Entsprechung zum Beispiel unserer Kreistage überhaupt nicht gibt, sondern in den Departements, das entspricht unseren Landkreisen, wird ein Präfekt direkt vom Präsidenten eingesetzt. Und nur der entscheidet. Also so etwas wie eine kommunale Selbstverwaltung auf der Ebene gibt es überhaupt nicht.
Hm.
Auf der Ebene der Städte und Gemeinden wiederum gibt es ein Wahlsystem, wonach die relativ stärkste Partei automatisch die absolute Mehrheit der Stimmen im Stadtparlament bekommt. Also Demokratie wird wirklich auf allen Ebenen in diesem französischen System zugunsten der Kräfte des Bewahrens ausgehebelt. Wenn ich dem etwas entgegensetzen will, übrigens diese undemokratische Demokratie, Mélenchon spricht von der Notwendigkeit der Schaffung einer sechsten Republik, im Moment ist die fünfte Republik, die vor allen Dingen eine Demokratisierung der Demokratie mit sich bringen muss, das führt einerseits zu dieser niedrigen Wahlbeteiligung, die du angesprochen hast.
Ja.
Die lag jetzt bei einer Parlamentswahl, muss man sich mal hier in Deutschland vorstellen, bei rund 50%. Also jede und jeder Zweite ist nicht wählen gegangen. Und wenn man überhaupt etwas verändern und bewegen will, dann geht das eben nur auf der außerparlamentarischen Ebene. Dann geht das nur durch außerparlamentarische Massenbewegung oder durch Massenstreiks. Und glücklicherweise ist in Frankreich rechtlich so etwas möglich, was in Deutschland ausgeschlossen ist, nämlich auch politische Streiks. Das macht neben den Parteien natürlich die Gewerkschaften nochmal besonders wichtig. Da das alle wissen, ist so etwas auch viel leichter möglich, als es bei uns in der Bundesrepublik wäre, nämlich eine Verknüpfung unterschiedlicher Kämpfe miteinander. Also gestern zum Beispiel gab es in Frankreich auch eine große Kundgebung aus der Lesben, Schwulen und so weiter und so fort Bewegung. Da war es das dann ganz selbstverständlich, dass zum Beispiel auch Gewerkschafter der Eisenbahnergewerkschaft und so teilgenommen haben, weil die gesagt haben, jeder soziale Kampf ist ein Kampf auch für unsere Sache und wir können nur gewinnen, wenn wir die unterschiedlichen Kämpfe miteinander verknüpfen. In Deutschland wäre so etwas die absolute Ausnahme. In Frankreich ist es eben gut möglich.
Ja.
Hinzu kommt, dass wir seit 1968 in Frankreich eine Tradition haben, dass es immer nicht als Splittergruppen, sondern durchaus mit gesellschaftlichem Einfluss auch parteiförmig Kräfte links von der Kommunistischen Partei gegeben hat. Also ich darf nur daran erinnern, dass es trotzkistische Präsidentschaftskandidaten gegeben hat, die schon die 5%-Marke geknackt haben.
Ja.
Vergleich das mal mit der Rolle des Trotzkismus in der Bundesrepublik.
Ja.
Das heißt, auch die Kräfte, die sich als linksradikal und revolutionär verstanden haben, sind immer wieder von links kritisiert worden, sind immer wieder mussten sich immer wieder rechtfertigen, wenn sie sich auf faule Kompromisse und Ähnliches eingelassen haben. Das führt zu einer viel höheren Bereitschaft, auf die Straße zu gehen. Und das korrespondiert eben nicht mit einer höheren Bereitschaft, das auch durch eine Wahlentscheidung zum Ausdruck zu bringen, weil durch das politische System in Frankreich eigentlich alle wissen, mit Wahlen änderst du nichts.
Ja.
So, das wissen die Rechtsaußen natürlich auch.
Ja.
Und auch die haben eben durch schwere Wahlniederlagen zu Beginn der 60er Jahre gelernt. Und aus diesen Wahlniederlagen heraus ist genau diese Denkströmung, diese kleine intellektuelle Bewegung der sogenannten Neuen Rechten entstanden. Die haben Wege aus der Sackgasse gesucht. Die wussten in dieser Situation damals, wir schaffen das nicht mit einer Massenbewegung, wir müssen da langfristig rangehen. Wir müssen intellektuelle Konzepte entwerfen. Und nun gibt es, du hast den Jung-Europa-Verlag angesprochen, wo ich immer sagen würde, das ist vor allen Dingen ein eurofaschistischer Verlag, der auf die ideologischen Quellen des Faschismus zurückgeht. Und die greifen natürlich auf die französische Neue Rechte verstärkt zurück, weil das genau die ideologischen Wurzeln auch der französischen Neuen Rechten sind. Also diese Neue Rechte ist nicht irgendetwas Neues, sondern es ist eigentlich eine Aktualisierung und Anpassung der ursprünglichen faschistischen Ideologie an heutige Zustände. Eine Modernisierungsarbeit, nicht mehr.
Ja.
Okay. So, und wir werden aus diesem Spektrum noch mehr Übernahmen, noch mehr Übersetzungen aus Frankreich erleben. Auch von Wirtschaftstheoretikern wie ihrem einer ihrer Shootingstars dort, der hauptsächlich zu wirtschafts- und sozialpolitischen Fragen schreibt, Guillaume Travers. Ein erstes Büchlein von dem ist bereits übersetzt, da wird mit Sicherheit noch mehr kommen. Oder, und da spanne ich den Bogen mit zurück ganz zum Anfang unseres Gesprächs, der erste Band, der überhaupt im Jung-Europa-Verlag erschienen ist, war ein faschistischer Schlüsselroman, ein faschistischer Entwicklungsroman, und zwar genau dieses Schriftstellers Pierre Drieux La Rochelle, dieses Nationalbolschewisten, den ich eingangs im Zusammenhang mit Franz Schönhuber erwähnt habe. Und eines der kommenden Bücher, ich glaube sogar das nächste zur Veröffentlichung anstehende Buch im Jung-Europa-Verlag ist wiederum ein Band von Pierre Drieux La Rochelle.
Genau. Dann kommen die Reiseberichte von denen raus.
Ja.
Und es schließt auch wieder den Bogen zu der Konzeption, die du meinst, weil das Buch heißt Heimat Europa.
Ja, Drieux La Rochelle war eben ein Faschist, der jenseits des Nationalismus gedacht hat. Für ihn stand nie die Nation im Mittelpunkt, sondern immer Europa. Und zwar Europa als Reich und als Großmacht gedacht.
Ja.
Und gerade in den heutigen Zeiten der Auseinandersetzung, wir sehen, wie von Russland aus dieses Großraumdenken wieder Raum greift. Leute wie Dugin und ihre ideologischen Vorbilder den Eurasien-Gedanken aufgreifen. Also insofern ist das gerade brandaktuell und hochmodern, was die dort aus der Vergangenheit ausgreifen. Wenn ich will, dass eine extreme Rechte lernfähig wird, dann muss ich natürlich genau solche Texte veröffentlichen. In der Vergangenheit hat das relativ schlecht geklappt, weil wir haben als Deutsche traditionell seit dem Zweiten Weltkrieg, seit dem Ende der NS-Herrschaft, einen Riesenvorteil gegenüber anderen europäischen Ländern. Wir haben die dämlichste extreme Rechte in ganz Europa.
Ja, das stimmt. Ich komme dann jetzt auch zum Abschluss. Ich wollte eine allerletzte Anmerkung dazu aber noch machen. Du hast diesen Unterschied aufgezeigt, wie sich eine französische Rechte auch ganz konkret dann zusammenstellt. Und das finde ich ganz interessant, weil das ist ein Unterschied, den man selbst dann nochmal bei so einem Jung-Europa-Verlag feststellen kann. Ich kann mich noch erinnern, als sie zuletzt für diesen mittelprächtigen Skandal gesorgt hatten und bei der Frankfurter Buchmesse mit einem Stand vertreten waren, hatten sie danach auch darüber gesprochen. Und naja, ohne Rassismus geht's da natürlich trotzdem nicht. Also wenn da Leute vorbeigekommen sind, die dunkle Hautfarbe haben und vom Phänotyp sich eben nicht so wahrscheinlich als die Deutschen darstellen, wie sich das ein Philipp Stein oder andere vom Jungen Europa Verlag vorstellen, dann wird halt eben auch gesagt, ihr seid nicht deutsch. Das wird zwar meistens mit so einer netten Floskel gesagt, als ob daraus nichts geschlossen wird, aber wir wissen natürlich auch, wie dann diese sogenannte Remigration stattfindet und das kann nur gewaltsam stattfinden und in jedem Fall das vielleicht eben noch, weil das gar nicht so zur Sprache kam, es geht natürlich trotz alledem nie ohne Rassismus und das finde ich natürlich dann insbesondere interessant, wenn das bei so einem Jung-Europa-Verlag stattfindet.
Es geht natürlich auch übrigens nie ohne Antisemitismus,
Das
um das
ohne.
mal ausdrücklich erwähnt zu haben.
Ja.
Das habe ich tatsächlich vernachlässigt. Natürlich gibt es auch in Frankreich einen Kampf zweier Linien inzwischen. Der wurde jetzt deutlich durch die parteipolitische Aufspaltung der extremen Rechten in die Partei dieses Journalisten Eric Zemmour einerseits und in die traditionelle Partei von Marine Le Pen andererseits. Nun ist auffällig, dass es eine Reihe Überläufer vom Rassemblement National zu Zemmour gegeben hat und dass viele der bekannteren Überläufer langjährige Funktionäre beziehungsweise sogar Mitbegründer der identitären Bewegung in Frankreich waren.
Ja.
Und diese identitäre Bewegung ist vor allen Dingen eins, eine traditionell völkische Bewegung, die also insofern in einem gewissen Widerspruch zur französischen Geistesgeschichte steht. Zweiter Punkt, weil Zemmour in seinem engsten Umfeld sind eine ganze Reihe Leute, die seit Jahrzehnten als Aktivisten der Französischen und Ideologen der französischen Neuen Rechten bekannt sind, gelandet. Der wohl bekannteste Jean-Yves Le Gallou, eine der zentralen Figuren aus dem direkten Umfeld von Alain de Benoist. Das heißt, hier wurde parteipolitisch nicht nur eine Radikalisierung der extremen Rechten in Richtung des ursprünglichen Faschismus versucht, sondern gleichzeitig eine ideologische Umorientierung weg vom republikanischen Nationalismus hin zu einem völkischen Nationalismus. Oder, wenn ich so will, historisches, um dann historische Parallele zu ziehen. Es findet eine Neuauflage statt des Wettstreits zwischen italienischem Faschismus und und der deutschen NSDAP.
Das lässt doch zumindest ein bisschen blicken in die Zukunft. Ich danke dir ganz, ganz riesig für dieses lange Gespräch, Volkmar. Wir werden das natürlich weiter beobachten und das ließe sich jetzt noch ewig weiter diskutieren. Aber du wirst wahrscheinlich auch in Zukunft wieder einige Texte dazu schreiben und wir werden die alle in den entsprechenden Magazinen lesen können. Ich danke dir auf jeden Fall für das Gespräch und wünsche dir erstmal noch einen schönen Tag soweit.
Danke sehr und viele Grüße nach Leipzig. Tschüss.
Ciao.